Ziemlich rockig ist das hier am Samstagmorgen bei Radio Frei. Und jetzt wird's ein bisschen schmusiger, vor allen Dingen ein bisschen filmkritischer, denn es folgt unser Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder oder. Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Los, buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Sind sie wieder abgestiegen von ihren Pferdchen, die beiden Halunken, meine Wenigkeit, der Reinhard, und an meiner Seite wie immer der schöne Patrick, auch Filmhalunke Patrick genannt. Hallo.
Gut. Hallo Reinhard.
Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht beschämen. Und hallo,
das hat ja gar nicht mehr aufgehört.
Ja, Filmfans, aufgepasst. Wir haben jetzt die nächsten zwei Stunden wieder Filme zu besprechen. Und es sind gute Filme mit dabei, aber es sind auch Filme mit dabei. Wir lassen auch offen, ob die jetzt weniger gut sind und so weiter. Aber auf jeden Fall sind es Filme, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Und gut, dass du immer aufschreibst. Zum Beispiel so ein Film wie Bluey. Noch nie gehört. Das ist wohl ein Kinderfilm, der auf einer Serie basiert, den wir heute besprechen. Und du hast ihn gesehen.
Ja, es ist ein Zusammenschnitt einzelner Episoden, aber ich habe so viel von der Serie gehört und mit Eltern auch gesprochen und dann habe ich mir das mal gegönnt, weil sehr erfolgreich und ich verstehe auch warum und da gehen wir einfach nochmal im Detail drauf.
Und unter anderem reden wir auch über den neuen Film von Fatih Akin, berühmt geworden durch Gegen die Wand, und, hat er damals den Goldenen Bären bekommen. Er hat einen Film gemacht, Amrum, eine Insel an der, wo ist sie eigentlich? Nordsee, Ostsee? Ich muss mal, jetzt habe ich was gesagt.
Nordsee.
Nordsee.
Weil es geht ja ganz viel auch um Watt.
Watt, das muss Nordsee sein.
Und das muss ja Nordsee sein, genau.
Ja, mein Gott, man merkt, wir sind irgendwo im Süden aufgewachsen. Wir reden
Wir beiden Spanier.
Wir beiden Spanier. Wir haben da einfach keine Ahnung, wie das ist. Und wir reden gleich über einen Film, da muss ich mal überlegen, was gehört jetzt alles immer, das wie so ein Trickspiel. Du musst sagen, A Big, Bold, Beautiful Journey. Und dann kann man immer noch so um eins weiter ergänzen. A Big, Bold, Beautiful Great Journey. Und dann geht's, weißt du, und
Fantastic.
Dann, weißt du, und dann Fantastic Journey und so. Da reden wir gleich drüber. Aber jetzt gibt's erstmal, weil du hast nachts immer nochmal Boogie Nights geschaut und da wird's einfach, ist ja ein toller Soundtrack. Und da hören wir jetzt von Sniff, Driver's Seat.
Come on.
Schade, dass der Song ausgeblendet wird. Eine richtig geile Nummer, Sniff, Driver's Seat, und wird ganz wunderbar eingesetzt in dem Film Boogie Nights von Paul Thomas Anderson aus dem Jahr 1997. Der zweite Film von Paul Thomas Anderson und sein jüngster Film One Battle After Another läuft nach wie vor in unseren Kinos im CineStar. Ist auf jeden Fall einer der Filme des Jahres. Und ja, die, die den Film noch nicht gesehen haben, unbedingt reingehen. Unbedingt. Übrigens auch so ein kleines Phänomen, Patrick, dass der Film sogar, was hierzulande die Besucherzahlen angeht, in der zweiten Woche nochmal zugelegt hat.
Mhm. Ganz selten, das nennt man von einem guten alten Sleeper-Hit. Und hier komme ich zu der blöden Phrase, wir sind ja hier nicht beim Doppelpass, aber ich müsste jetzt 3 € bezahlen, aber Qualität setzt sich durch.
Qualität setzt sich durch, und das ist dann so, wie du sagst, Sleeper-Hit, das berühmte Word of Mouth, sagt man in den USA, bei uns immer so Mundpropaganda, dass die Leute sagen, du, der ist wirklich ganz gut.
Der ist ja auch gut.
Der ist ja auch gut, das kann man ruhig auch lauter sagen.
Die Halunken haben das auch gesagt, und deswegen kann das auch gar nicht so schlecht sein.
Wir sind immer noch ganz begeistert. Ich habe viel über den Film nachgedacht, und es zeigt eben so gut, dass Leonardo DiCaprio seine Projekte ganz genau auswählt. Das könnte man jetzt auch bei Colin Farrell sagen, der viele gute Filme gemacht hat. Also angefangen bei Nicht auflegen, da war noch ganz jung, ein kleiner Film, der nur in der Telefonzelle spielt.
Obwohl ja vorher Tigerland war ja sein Durchbruch, auch unter Joel Schumacher.
Mhm. Das war so ein bisschen sein Förderer und Regisseur, den man heute schon wieder ein bisschen vergessen hat, aber immerhin hat er...
Finste.
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt auf dem Anger eine Umfrage machten, wer ist Joel Schumacher, oder hier jetzt bei Filmfans, ne, können wir also mal sagen, kennt ihr Joel Schumacher, nennt mir 3 Filme, dann würde es schon dünn werden.
Das ist ja ziemlich leicht, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Du lenkst mich übrigens schon wieder ab. Ich wollte jetzt gerade diesen roten Faden.
Du hast eine schöne Überleitung gemacht.
Ja, ich wollte gerade zu Colin Farrell, und dass er seine Projekte genau aussucht. Minority Report und Killing of a Sacred Deer und auch natürlich Benches of Injuring, und ganz wunderbar. Und jetzt hat er wahrscheinlich gesagt, Mensch, ich habe ein gutes Drehbuch gelesen, in dem Fall von Seth Rees. Mhm. Das Drehbuch heißt A Big, Bold, Beautiful Journey. Mhm. Und den Film, den mache ich, weil die Hauptdarstellerin heißt auch noch Margot Robbie. Und dann gibt es noch einen, ja, vielleicht interessanten Regisseur, ursprünglich aus Südkorea stammt, Kogo Nada, war mal Filmkritiker, die müssen es ja wissen.
Ganz besonders.
Unterschreibe ich. Und dann haben wir diesen Film. Jetzt musst du natürlich erstmal sagen, was hat Colin Farrell da gelesen? Was ist denn die Geschichte?
Ist ja so die Geschichte ist eigentlich ganz
fantastische
toll.
Geschichte auch.
Also
ne?
es fängt eigentlich wie so eine typische Rom-Com an. Wir haben unseren Hauptdarsteller, und der Willen muss auf eine Hochzeit fahren, und vorher kriegen wir schon raus, so Beziehungen ist nicht so sein Ding. So weit, so einfach. Und kriegt dann irgendwie, kommt dann in so ein, sein Auto ist irgendwie mit so einer, wie einem Parkralle irgendwie zu, und da muss halt, ist aber ein Zettel neben dran, hier kannst Autos ausleihen. Okay, ich muss jetzt los, und ich fahre mal zu dieser Verleih, und das ist schon so eine große Halle, Riesentisch, und da sitzen da voll Phoebe Waller-Bridge, auch bekannt, sehr gut, und Kevin Klein sitzen so an einem Tisch, und du fragst dich, was ist denn hier los? Ist ja völlig merkwürdig. Und dann, ja, wir haben einen Honda Civic von 1900, und du fragst dich so, okay, ich, wenn du ein Auto ausleihst, kriegst du ja auch irgendwas Gutes. Und macht so und hat ein ganz merkwürdiges Navi drin, und fährt dann los, und irgendwie spricht die Stimme auch anders miteinander, und dann kommt er auf diese Hochzeit, lernt Margot Robbie kennen, und irgendwie kommt raus, du, die hat ja auch dieses Auto in dieser, wie nennt man das, in dieser Verleihfirma bekommen, und hast du auch so ein merkwürdiges Navi? Ja, das ist ganz merkwürdig, ne? Und dann sagen die, ach, wir steigen beide in dieses Auto ein und lassen uns von diesem Navigationssystem, auch eine schöne Metapher ja eigentlich, ne? So, wenn ich das erzähle, merke ich echt nicht, oh, geile Idee. Und das ist dann so, dass es so ein bisschen anmutet wie bei Die Geister, die ich rief, sozusagen, man geht so durch Türen zusammen durch, da steht mitten im Wald mal so eine Tür, und dann war das Navi bis zu diesem Waldstück gefahren, und gehen die durch diese Tür und sind in Vergangenheitsmomenten drin.
Also sind quasi in ihrer eigenen Vergangenheit.
Beide kriegen immer ihre eigene Vergangenheit gezeigt. Und da,
also das klingt ja richtig gut.
Das klingt hervorragend. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso besser wird es. Und da weiß man auch, warum so große, und Colin Farrell und Margot Robbie, gerade Margot Robbie, würde ich sogar noch ein Stück höher setzen, was das Einspielergebnis gerade betrifft, machen da sozusagen so eine Reise zusammen durch, wie sie merken, dass sie ja vielleicht doch gar nicht beziehungsunfähig, sagt man ja heutzutage immer so schön, sind.
Also bislang hast du dich überzeugt, und das hat offenkundig bis zu dem Punkt auch Colin Farrell überzeugt. Dann ist er zum Drehort gekommen und
jetzt
hat wahrscheinlich dann gemerkt,
genau so wird's
irgendwas
gewesen.
Stimmt hier nicht. Aber ich habe nur mal unterschrieben, jetzt ziehen wir es auch durch. Also das muss ja Grund geben, wir hören es ja schon raus, du hast ja schon zwischen den Zeilen anklingen lassen, dass... fertige Ergebnis scheint ja nicht ganz so überzeugend zu sein von A Big, Bold, Beautiful Journey. Was ist der Grund dafür?
Ganz viel. Also zum einen haben wir erstmal eine gute Geschichte. Ich bin kein Freund von diesen, also die Geister, die ich rief, ist ja wirklich bekannt, dass man sozusagen immer diesen Ausstieg aus der Realität hat. Und das war mir so, das hätte man exaltierter und offensiver und kreativer. Das war alles so, ich verstehe und wir arbeiten uns so durch. Und bei der zweiten und dritten Tür dachte ich mir so, okay, ich verstehe, worauf es hinausläuft. Also hier hat er mich verloren einfach, weil diese Türen mich von der Realität weggenommen hat. Und man hätte diese Zwischensequenzen, ich meine, wir haben das ganz oft, ja sogar dieses Jahr, einer meiner Lieblingsfilme ist ja The Materialists, wo das eben funktioniert. Also hätte man da sozusagen diese zwischenmenschliche Komponente gehabt, geschrieben, wir sind ja noch nicht mal beim Acting, dann hätte das mehr geholfen. Und genauso ist es mit der Tatsache, diese Verspieltheit, du musst das nicht technisch erklären und das macht der Film eigentlich gut. Du kannst ruhig diesen Mythos lassen, oh, wir haben so ein komisches Navi und gehen da rein, dann fehlt es mir aber an Cleverness unserer Figuren. Also ich würde dann zum Beispiel immer fragen, ja, was ist denn, wenn ich jetzt durch diese Tür gehe und wir sind irgendwie im Wasser oder so? Also weißt du, was ich meine? So dieses...
Dass es mal so ein bisschen durchgespielt wird, wenn
genau,
das
also,
passieren
dass beide
würde,
auch mal so kurz, du, eigentlich ist ja ziemlich gruselig, dass wir beide, und wir kennen uns auch gar nicht. So dieses, gerade Margot Robbie ist ja auch eine Metaschauspielerin, die sehr gut sozusagen kritisch mit Blicken auch hinterfragen kann und Colin Farrell auch, der ist ihre, der hinterfragt sein ganzes Leben lang was. Also das ist deren...
Ach, sind die ihren so, ja? Oder stellst du ihnen?
Wenn man Banshees of Inisherin gesehen hat, das sind ein sehr kritisches Volk, aber das führt zu weit. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass die Ernsthaftigkeit der Figuren und die Ernsthaftigkeit, mich als Zuschauer ernst zu nehmen, einfach nicht gewahrt wird. Und trotz dieser guten Idee, ich einfach dann dadurch, wenn ich einmal nicht diese zwischenmenschlichen Beziehungen gut geschrieben habe und gleichzeitig auch nicht diese Besonderheiten besonders ausgearbeitet habe, dann doch irgendwie so ausgearbeitet habe, dass es auch, das hätte auch eine gute Serie sein können, das ist jetzt nicht Kino, dann frage ich mich, wie kann das passieren? Also dann muss hier offensichtlich irgendwas fehlen.
Aber ist ja interessant, ne? Du hast jetzt gesagt, also einmal von der Geschichte hätte es dann doch im Detail cleverer sein können, weil wir haben ja schon gesagt, das grobe Handlungsgerüst ist erstmal von der Idee, von dem Autor Seth Rees großartig gewesen. Und dann hast du so ein bisschen angedeutet, das Schauspiel funktioniert dann auch nicht so richtig, weil wir haben ja zwei Top-Schauspieler als Hauptdarsteller, ja, mit Margot Robbie und Colin, ja, Farrell, die können es ja, das wissen, ja, wir ja. Aber war nicht ganz so überzeugend?
Naja,
oder
die Chemie
können
muss
sie
halt,
aber nicht besser. Die Chemie muss stimmen.
Die Chemie, also die Frage ist ja immer, sind es die, also ich meine, Woody Allen hat schon jeden zusammengebracht. Woody Allen, glaube ich, könnte man jedem Schauspieler hingeben. Ich glaube, wenn der ein Drehbuch schreibt und die Figuren so sind, wie was die Schauspieler leisten können, dann funktioniert das. Und hier funktioniert es eben nicht. Ich würde das ja auch ein bisschen auf den Cast schieben, weil ich dachte so, oh, Colin Farrell, Margot Robbie hätte ich ein bisschen faszinierender gestaltet oder die Figuren auch faszinierender auch. Ich meine, wichtig in solchen Filmen ist ja, und der lockt ja auch das Rom-Com-Publikum an, ist auch ab 6 freigegeben, da muss es auch mal knistern. Da muss es auch mal Spaß machen, da muss auch mal ein bisschen Frivolität rein, das gehört einfach dazu. Und weil nur so habe ich irgendwie so einen Anflug von einer dreidimensionalen Figur, die ich brauche. Und das haben beide nicht, weder auf dem Papier noch in der Interaktion. Und somit muss ich beiden auch tatsächlich sagen, ich weiß nicht, was vom Schneidetisch gefallen ist, aber hier haben beide auch nicht jetzt, sag ich mal, das Panache investiert, um sozusagen zu, ja, du, ich will jetzt...
Panache, ein schöner Ausdruck. Ja.
Ich möchte jetzt mit dir rummachen. Also das ist ja auch so den anderen auch mal heiß zu finden und auch mal anzufassen oder von einem intelligenten Gedanken, wir müssen ja nicht nur übers Physische kommen, auch mal so ein verschmitztes Lächeln oder so. Mir fehlt das Spielerische und das können beide eigentlich und das fand ich sehr schade. Ich meine, wenn man Colin Farrell nun mal als Lover so sieht, allein in Scrubs, wie er da mal sozusagen den Love Interest gespielt hat, ist das großartig. Und das finde ich so schade, dass man das, obwohl beide sehr attraktive Menschen sind, muss man einfach sagen, und beide auch Charisma besitzen, ist das zu keiner Zeit auf der Leinwand erschienen.
Und im Grunde reicht es ja auch schon aus jetzt als Fazit zu diesem Film. Ich finde es ja mal eher auf der Metaebene interessant und vielleicht auch irgendwie auch beruhigend, dass an sich, dass man sich nicht darauf ausruhen kann zu sagen, ich bin Margot Robbie, ich bin Colin Farrell, ich kann es, weil sie können es, dass es doch immer wieder Beweise gibt, auch bei anderen Schauspielern und Schauspielerinnen, dass wenn das Drehbuch, in dem Fall stimmt es ja, aber manchmal stimmt ja auch das Drehbuch nicht, wenn das Drehbuch nicht stimmt oder die Regie nicht richtig stimmt, dass es dann eben manchmal auch unglücklich so ein paar Verkettungen zustande kommen, wo man sagt, dann kommt dann doch nicht der beste Film raus, dass man sich dann fragt, mein Gott, wie konnten sie in den anderen Filmen dann so gut sein? Sie werden auch wieder gut sein, aber A Big, Bold, Beautiful Journey gehört offenkundig jetzt nicht zu den Highlights, mhm, in der Filmografie von Margot Robbie und von Colin Farrell.
Vielleicht hätte man hier auch sagen müssen, ich caste lieber ein Pärchen, wo ich weiß, dass die Chemie stimmt. Also ich weiß einfach, wenn Ryan Gosling und Emma Stone zusammen die Leinwand betreten, ist da Chemie. Denn die kennen sich einfach und die wissen, oder Julia Roberts und Richard Gere, da weißt du einfach, die kann ich jetzt auch hinsetzen lassen und die trinken nur eine Tasse Tee und ich würde es schon schön finden. Vielleicht hätte man hier lieber das Geld anders investieren sollen und vielleicht dann nochmal ein bisschen das Geld in größere Kinomomente stecken müssen. Das wäre es gewesen. Vielleicht ich als Produzent hätte das vielleicht
dann so gemacht. Also deswegen keine wirkliche Empfehlung von Big Bold Beautiful Journey, genau. Schon beim Aussprechen des Titels gibt es ja schon Probleme.
Vielleicht ist das auch die Schwierigkeit.
Ja, dass man schon an der Kasse da Probleme hat und dann doch lieber was Leichtes.
Ich hätte gerne Tron, Ares. Ares, Tron.
Momo.
So einfach, kurze,
knackige Titel.
Das ist ja bei BoJack Horseman ist ja auch so, wie so ein Produzent in Hollywood sagt und dann hat er so ein Drehbuch und sagt No Country for, ach, viel zu langer Titel, kommt weg. Und das tatsächlich, glaube ich, dass Produzenten da manchmal wirklich sagen müssen, Alter, Everything Everywhere All at Once. Da musste aber auch wirklich der Film hinter sein. Es fängt
beim Titel an, also berühmt ja auch The Shawshank Redemption, Rita Hayworth in The Shawshank Redemption, kann keiner sich merken.
Sagt Morgan Freeman. Morgan Freeman hat immer gesagt, der Film ist gefloppt, weil kein Mensch den Titel. Die Leute haben immer gesagt, ey, you were great in the jail movie. Also das muss man schon dazu sagen.
Deswegen sagen wir noch ein letztes Mal, A Big, Bold, Beautiful Journey läuft im Cinestar in Erfurt, wer sich den Film unbedingt anschauen möchte, aber von uns gibt es hier keine Empfehlung. Wir hören jetzt nochmal einen coolen Song aus Boogie Nights und zwar von Marvin Gaye, Got to Give It Up.
Thank you.
groovige Songs hier am frühen Morgen. Reinhard, muss ich wieder einfangen, weil es einfach unmöglich ist, da ruhig sitzen zu bleiben. Aus dem Film Boogie Nights. Ich glaube, wir werden heute ein bisschen noch Paul Thomas Anderson hören. Ein Mann der Stunde, nämlich ein Regisseur der Stunde. Ein anderer Film, den ich nicht kenne und deswegen wahrscheinlich auch sage, es ist nicht der Film der Stunde. Aber das heißt ja nichts, nur weil ich ihn nicht kenne, dass er nicht vielleicht doch großartig ist, ist der Film Carla. Ich wusste natürlich wieder nichts. Reinhard holt immer so Filme aus der Ecke, wo ich mir immer so denke, was ist denn hier los? Das ist ja wirklich tiefstes Film Arthouse-Programm. Aber vielleicht irre ich mich auch hier. Deswegen lassen wir jetzt einfach Reinhard zu Wort kommen. Es gibt einen Film, 2025 in Deutschland erschienen, von Christina Turmace. Tschech. Müsste man mal gucken. Reinhard, du bist da natürlich viel besser auf. Griechische Regisseurin. Halb griechisch. Die einen Film rausgebracht hat, der, und jetzt sage ich es noch einmal, Carla mit K. Und du, Seiner, du sagst uns jetzt mal, wer Carla ist und um was es eigentlich geht.
Carla ist ein 12-jähriges Mädchen und sie hat eine schlimme Erfahrung gemacht. Und da können wir vielleicht auch direkt mal in den Trailer zu Carla hineinhören. Das hilft uns dann auf jeden Fall.
Ich bin Carla Ebel, 12 Jahre alt und möchte Anzeige erstatten.
Und wen genau magst du zu haben?
Karl Ebel.
Und?
Karl Ebel ist mein Vater. Es gibt den Artikel Recht auf Leben. Artikel 2 im Grundgesetz, gleich nach dem mit der Würde des Menschen.
Das ist richtig.
Gilt das alles auch für Kinder?
Damit ein Beschuldigter bestraft werden kann, müssen Tat und Tathergang geschildert werden.
Das will ich aber nicht.
Und wie willst du das dann?
Okay, Reinhard, nach diesem groovigen Song natürlich jetzt ein bisschen der heftige Wechsel. Also es geht um ein Kind, das ihren Vater anzeigen möchte, weil sie eben dort schlechte Erfahrungen. Ich sag's mal so.
Man darf auch sagen, wegen sexuellen Missbrauchs.
Ach so, ist ganz klar, weil im Trailer habe ich das nicht so rausgehört.
Das stimmt,
sondern,
das wird jetzt ja hier nicht ganz eindeutig benannt, aber relativ früh im Film wird das eben dann auch in der gleichen Szene, wenn man sie dann komplett sieht.
Nee, dann muss man es klar formulieren, weil es im Trailer nicht gesagt wurde, wusste ich jetzt nicht, ob wir da nicht ob das nicht ein Plotpoint ist, ist ja erstmal ein finsteres Thema, spielt 1962 in Deutschland, auch in einer Zeit, wo natürlich sowas noch viel, viel schwieriger in der Gesellschaft thematisiert und auch umgegangen wurde, wenn es überhaupt möglich war. Was für eine Art von Film ist es, Reinhard? Es klingt ja jetzt erstmal nach harter Kost.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Drama, kein sehr einfacher Film, vom Thema schwierig, wie du sagst, und ein Film, der sehr zurückhaltend sein will. Und jetzt muss ich immer schon so ein bisschen aufpassen, wie ich es formuliere, weil das weißt du ja, wir trennen ja immer zwischen diesem Thema und dass der Regisseurin das ein Anliegen ist. Und am Ende hat der Film für mich aber nicht wirklich funktioniert, um das schon mal vorwegzunehmen.
Und er hat nicht funktioniert, weil...
Und das ist eine gute Frage, das habe ich schon während des Schauens gefragt. Und wenn man schon während des Schauens sich solche Fragen stellt,
kein gutes Zeichen.
Dann ist das kein gutes Zeichen, weil, also vielleicht fängt es schon auch hier wieder, wir gucken ja immer gern drauf, wer das Drehbuch geschrieben hat, in dem Fall Yvonne Görlach, vielleicht fängt es schon in dem Fall negativ beim Drehbuch an. Wir hatten ja eben einen Film, wo wir gesagt haben, am Drehbuch lag es nicht, aber vielleicht lag es hier schon am Drehbuch und an der Figurenzeichnung, an der Charakterzeichnung. Mhm. Also mir war diese 12-jährige Carla, gespielt übrigens von Elise Krebs, der Tochter von Vicky Krebs, um das auch mal zu erwähnen.
Aha.
Mir war die zu altklug für eine 12-Jährige. Jetzt kann man natürlich wieder drüber streiten und sagen, es gibt diese 12-Jährigen, die schon so sind. Aber mir waren das so gestellte Sätze, wie wir es ja oft erleben beim Goldenen Spatzen, ehrlich gesagt, auch beim Kindermedienfestival. Da sehen wir gute Filme, aber bei den weniger guten Filmen denken wir immer so, hier haben erwachsene Drehbuchautoren, in dem Fall eine Autorin, Kindern oder Jugendlichen, angehenden Jugendlichen in dem Fall, Sätze in den Mund gelegt, wo ich glaube, das würden die so in dieser Form nicht sagen. Sind die wirklich so gut über das bürgerliche Gesetzbuch informiert, zum Beispiel, um da diese Anzeige zu machen? Weil, wie gesagt, diese Carla wird da als sehr altklug eigentlich geschildert. Jetzt komme ich mir schon so, wenn ich das so sage, so vor, als ob ich da jetzt unbedingt rumkritteln will, weil ich mir, wie gesagt, vorstellen kann, dass das Thema selber, finde ich ja erstmal bemerkenswert, das auf die Leinwand zu bringen. Aber das hat so nicht funktioniert. Und wenn man sich mit den Figuren nicht so anfreundet, dann fängt das schon an. Und dann muss ich eben sagen, ist auch so ein bisschen das Problem, wir wissen ja, Sie macht diese Anzeige, sie lernt dann den Richter kennen, der wird von Rainer Bock übrigens sehr, sehr gut gespielt, aber auch Rainer Bock, einer unserer besten Schauspieler mit, den man kaum kennt, aber wenn er eine Rolle spielt.
So einer, den man sieht, ah, der ist das.
Den kenne ich, genau, aber man kennt ihn eben nicht namentlich. Er spielt das innerhalb dessen, was für ihn geschrieben wurde, gut. Aber auch hier ist es so, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, gut, jetzt unterhalten sich die beiden, es geht darum, Beweise zu sammeln, es geht irgendwie darum, das auf den Tisch zu bringen und es mündet vielleicht dann auch in einen Prozess oder wird vor Gericht dann verhandelt. Dann denke ich aber so, der Film hält sich viel zu lange damit auf, und da sind wir heute einfach andere Dinge gewohnt, eben zum eigentlichen Punkt zu kommen, weil man ja ahnt, okay, das wird jetzt alles passieren und wir schauen da in Ruhe zu. Aber es, um es mal böse zu sagen, es ist auch ein bisschen langweilig, weil man ja weiß, okay, jetzt kommt sie nochmal. Und dann gibt es dann auch so für mich dann eben, vielleicht auch für mich als jemand, der schon viele Filme gesehen hat, so Szenen, wo ich denke, das würde ich jetzt so nicht nochmal bringen. Also es spielt dann auch eine Sekretärin eine Rolle von eben diesem Richter, Imogen Kocke spielt sie. Und die ist so die gute Seele, die eben den Richter, der anfangs so denkt, naja, dieser Fall, man kann es nicht genau beweisen, habe ich da überhaupt eine Chance und sollte ich dem Mädchen helfen? Sie redet ihm ins Gewissen und gibt es dann auch eine Szene zwischen den beiden, wo sie dann nochmal sagt, also die Sekretärin hat eine jüdische Vergangenheit und erzählt eben auch so, wie das damals war. Und am Ende der Szene gibt es dann die Erleuchtung auch für den Richter, ja, man muss auch manchmal was Gutes tun. Das ist mir aber alles so, weiß ich nicht.
Also von der Stange.
Das, ja, genau so. Und da merke ich so, nee, das läuft nicht so richtig. Und es gibt dann auch nicht so eine Szene, die, und bei so einem schwierigen Thema ist das echt ein hartes Urteil, die mich wirklich berührt hat. Nun kann man natürlich auch umgekehrt fragen, ist denn immer die Voraussetzung bei so einem Thema sexueller Missbrauch, muss mich das berühren? Doch, schon. Und ich finde, es gibt andere Filme, die da einfach einen ganz anderen Zugang zu haben. Also der ist jetzt anders gelagert, aber ich entsinne mich an einen amerikanischen Film, wo es darum ging, dass Mutter und Sohn entführt sind und die Mutter missbraucht wird und daraus entsteht eben ein Kind, Room heißt der Film. Und den fand ich wirklich bemerkenswert, weil der eben auch eine ganz andere Prämisse hat. Und hier hätte man auch das Thema nehmen können, aber anders vielleicht auch gleich mit einer möglichen Gerichtsverhandlung anfangen oder auch mehr damit spielen, was du gesagt hast, dass man erstmal nicht weiß, hat sie sich das eingebildet oder nicht, aber der Film suggeriert zumindest relativ früh, das ist schon klar, das ist passiert, ja. Und da kann ich nur sagen, nee, das ist mir, da fehlt so das Besondere. Also die Regisseurin, um sie nochmal zu nennen, Christina Turnatschitz, man merkt, dass sie schon eben eigentlich keinen Film von der Stange auch stilistisch machen will. Also vieles ist extra nicht mit Musik unterlegt, was ich begrüße. Also dass nicht immer so eine berührende Musik oder so kommt, das ist was Positives. Und viele Einstellungen sind wohl überlegt und so weiter. Aber es hat wirklich sowas, wo ich denke, es wirkt so angestrengt auch stilistisch. Es wirkt so, oh, da habe ich das Bild schön eingerichtet und das Bild ist einfach zu gut und das muss ich
jetzt. Zu klinisch.
Zu klinisch.
Genau das haben ja solche Filme immer, dass den Regisseurinnen oder den Drehbuchautorinnen oft die Distanz fehlt zu dem, und wenn man so drin ist, man sozusagen mit dem Zuschauer eigentlich nur diese Reise durchgeht, aber das haben wir halt schon tausendmal erlebt, sondern es geht ja darum, dass wir gedanklich neue Sichtweisen kriegen, dass wir mehr Empathie besitzen. Deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm zu sagen, ich muss das Thema von dem Film trennen. Ja, musst du, weil die Qualität über eine Botschaft kommt nur über die Qualität des Films. Wenn ich jetzt hier sitze und dir ins Gesicht irgendeine ideologische, positive Sache brülle, ja, dann wirst du dich nicht da umentscheiden oder sensibler für das Thema werden. Und die Aufgabe eines guten Films ist natürlich, das auch so zu gestalten. Was machen wir denn jetzt mit dem Film? Wem können wir den Film empfehlen? Und dann sagst du uns noch, wo der läuft, und dann kann jeder einfach sich selber ein Urteil
darüber laufen. Ich kann ihn nicht wirklich irgendwie speziell empfehlen, muss ich mal sagen. Ich kann ihn niemandem empfehlen. Also vielleicht, ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich kann ihn Leuten empfehlen, die sich für das Thema natürlich interessieren, die Rainer Bock zum Beispiel mögen, weil Rainer Bock spielt sehr gut. Übrigens auch Elise Kriebs spielt gut im Rahmen der Möglichkeiten, die das Drehbuch vorgibt. Also da vielleicht empfehlenswert, aber ich würde fast sagen, wartet, bis der im Heimkinobereich kommt und schaut ihn da an, weil er läuft jetzt sowieso nur jetzt als nächstes, ich habe mal geschaut, kommenden Donnerstag im Schillerhof in Jena um 20 Uhr, da kann man ihn sich im Kino anschauen, aber ob man jetzt dafür von Erfurt nach Jena fahren muss, das sei jetzt mal dahingestellt. Also auch hier gilt wieder, so ähnlich wie wir es eben auch bei Big Bold Beautiful Johnny gesagt haben, die Frage, warum ist eigentlich der Ansatz gut und was ist auf dem Weg dahin verloren gegangen? Weil der Ansatz ist ja hier gut, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind auch gut, aber für mich funktioniert es eben nicht. Und deswegen dürfen wir das ja auch sagen, deswegen gibt es ja auch dieses Filmmagazin für die, die gerade zuhören. Es ist nicht wirklich eine Empfehlung. Es gibt so viele auch wirklich herausragende Filme, dass man auch nicht in jeden Film gehen muss. Und Carla ist jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig.
Vielleicht Sleepers kann man noch als Film. Da wird das später das nochmal ein bisschen aufgearbeitet, wie die Leute, wie die Jungs traumatisiert sind.
Das stimmt. Aber, vielleicht ist aber auch das ist ja ein Film, in dem das Thema drinsteckt und in dem auch noch andere Dinge verhandelt werden. Das ist ja auch ein Gangsterfilm, ist ein Film über Moral.
Naja, aber für mich war Figuren, immer, wie die ja wirklich zu dem geworden sind.
Das war die Kernszene und die war schlimm. Du hast vollkommen recht, ja.
Vielleicht das als Alternative.
Das als Alternative. Hörerservice. Und wir hören jetzt aber aus dem Film immerhin unseren Trash-Song der Woche beschert, weil man versucht ja auch immer so ein bisschen aus der Zeit dann Musik zu verwenden.
Von 1962. Und,
aus dem 1962. Ihr könnt jetzt gleich mal mitraten.
Ich möchte auch mitraten.
Ich werde es dann auflösen. Danke.
Der Trash-Song der Woche.
Guten Abend, Sam. Mr. Draven, Jane. Immer schön, nette Menschen zu sehen.
Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal.
Aber gern.
Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot.
Spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon.
Ja, das andere, das kommt jetzt wirklich gleich.
Aber gern.
Ist kein Brot, Ding Dong, die Hexe.
Wie ein Märchen fing es an, dass die Zauberfee ersann. Wer von euch noch träumen kann, hört sich die Geschichte an. Denn wer junge Liebe kennt, weiß, wie schnell ein Herz verbrennt. Oh, bleib bei ihm, Diana. Er war 18 Jahre kaum, sah Dianas Bild im Traum, träumte da er so allein, könnte sie doch wirklich sein. Träumt von ihr so manches Jahr, weil sie schön wie Mutter war. Oh, bleib bei ihm, Diana. Bäume, ob er wache oder träume, ruft nach ihr, komm zu mir. Oh, 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 ob sie wohl sein Rufen hört, seine Sehnsucht je erfährt. Denn so ist es ja im Leben oft, dass man sich das große Glück erhofft. Drum, wenn es ein Traumbild macht, dass das Glück uns im Leben lacht. Ja, dann bleib bei uns, Diana. Oh, bleib, Diana.
Diana oder Diana, um es mal zu sagen, unser Trash-Song der Woche. Und Patrick, du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen, wer das gewesen ist, so 1962. Ich sag's jetzt einfach.
Danke.
Jüngster ist verstorben, Conny Fröbes. Die war ja sowas mal wie in den 50er, 60er Jahren, weit vor unserer Zeit, ein bekannter Star hierzulande, also ein halbwegs bekannter Star. Also sie ist jetzt nicht Romy Schneider oder so. Aber
keine ist Romy Schneider.
Diese Zeit fällt es auf jeden Fall mit hinein und sie hat viel mit Peter Kraus gedreht, wenn die Conny mit dem Peter und so weiter und aus dieser Phase stammt dieser Song aus dem Film Carla, da wird es gehört. Und wir kommen jetzt zu einer weiteren deutschen Produktion. Mhm. Wir sind ja nun alt genug, um immer neue Verfilmungen mitzuerleben. Also ganz oft denken wir so, Moment, das gab's doch schon mal. Und so auch bei dem nächsten Film Momo. eine Literaturverfilmung, die Verfilmung eines Kinderbuches von Michael Ende. Himself. Da werden jetzt einige überlegen, Michael Ende, Moment. Der Autor, ja, von Die unendliche Geschichte, das ist wahrscheinlich sein berühmtestes Werk, aber er hat eben auch Momo geschrieben. Mhm. Und es gab schon eine Verfilmung in den 80er Jahren, hast du dir auch extra nochmal angeschaut, um einen Vergleich zu haben. Und bevor du jetzt loslegst, wir hören mal ganz kurz einen Ausschnitt an. Momo ist auf jeden Fall ein Kind, wie alt wird sie sein? Wahrscheinlich auch so 12 Jahre alt oder so.
Alleine da scheitern wir ja schon. Also sie sieht äußerlich aus, würde ich sagen, so 10.
Also noch relativ jung, das kann man festhalten.
Sie weiß ja
also
nicht,
noch
nicht wie
in der Pubertät. Also wir hören einen kleinen Ausschnitt mal aus Momo und sehen, was wir da schon erfahren. Und den Rest wird uns Patrick gleich erzählen.
Vor nicht allzu langer Zeit lebte ein Mädchen in den Ruinen eines alten Amphitheaters.
Hallo? Wie ist dein Name?
Momo.
Niemand wusste, woher sie kam.
Wer hat dich so genannt?
Na, ich.
Und schon bald sollte sie auf eine höchst merkwürdige Schildkröte treffen.
Bist du echt? Au! Echt genug. Wo gehen wir denn hin? Niemals Gasse.
Da bist du ja. Mein Name ist Hora, Meister Secundus Minutius Hora. Würdest du gerne sehen, wo die Zeit herkommt?
Das ist wunderschön. Wie lange bin ich weg gewesen?
Mhm. Also offenkundig hat sie geträumt. Auf jeden Fall ein Ausschnitt aus Momo. Wir haben schon so ein bisschen mitbekommen. Also sie erwacht in einem Amphitheater oder da lebt sie.
Ja.
Erzähl mal ein bisschen.
Das ist ja alles dieses Besondere. Also Michael Ende muss dann ja auch sagen, neben Walter Mörs sind das ja Leute, die eigentlich internationale Geschichten schreiben. Also die können wirklich auf die großen Leinwand, das ist in dem Fall ja Unendliche Geschichte oder Momo, sind ja beides Fantasy-Romane, wenn man es mal so nimmt. Und im Grunde genommen leben wir in einer kleinen, possierlichen, wollte ich schon sagen, in kleiner, überschaubaren Stadt, wo alle sich kennen. Weißt du, wo alle auch miteinander so leben und alles nicht so groß ist. Und es gibt halt dieses Amphitheater und da gibt es eben auch Beppo, der da eben sauber macht. Und irgendwann ist sie da, die lebt auch in so ein bisschen versteckt auch. Und man merkt aber, sie ist, also es wird auch immer so gesagt, man weiß nicht, wie alt sie ist. Und sie wird immer gefragt, wo kommst du her? Und sie so, weiß ich nicht, ich war hier. Und da merkt man, okay, das ist erstmal eine Metapher für etwas. Und das beißen sich, glaube ich, heute noch Leute die Zähne aus, was alles möglich ist. Zu Recht auch, weil es eine coole Idee ist. Und es ist so, dass irgendwie in dieser Welt aber es noch andere gibt, nämlich die grauen Männer heißen die, glaube ich, und die Zeit stehlen. Also wir sind wirklich im Fantasy-Bereich. Was heißt denn die Zeit stehlen? Die sagen dir, Reinhard, weißt du, Reinhard, du machst ja diese Sendung hier immer, das ist schön und du kriegst so ein Armband und das leuchtet aber rot, wenn du nur eine Sache quasi machst, wenn du Zeit verschwendest. Und du könntest ja jetzt nebenbei auch noch den Abwasch hier bei Radio Frei machen und du könntest ja auch noch die Dokumentation für deinen Job machen, weil das ist ja, dann sparst du Zeit. Und diese Zeit, die du vermeintlich sparst, die geht sozusagen in einen großen Topf. Und diese grauen Männer, die nehmen das, diese Zeit, und rauchen die weg. Und das ist für die nur zum Atmen quasi. Also nur so, nur dadurch überleben sie. Also deine vermeintlich gesparte Zeit sorgt dafür, dass eine Wesensform entstanden ist, die sich davon ernährt. Und Momo geht es natürlich, nee, wir müssen wieder zurückkommen. Was heißt denn Zeit und wie nutzen wir Zeit? Und das ist die große Thematik dahinter.
Aber wenn du es so erzählst, also als Grundidee, ich verstehe, warum der Roman dann auch entsprechend erfolgreich war. Ich mag es immer, wenn mit dem Thema Zeit gespielt wird, das verhandelt wird. Das klingt erstmal ziemlich gut, ehrlich gesagt. Das
mega,
klingt nach einem guten Abenteuer auch und einer guten Geschichte.
Mega gute Geschichte. Also auch diese Zugänglichkeit des Abstrakten, die Sicherheit des Filmes soll uns gegeben werden über diese Tatsache, dass man irgendwie doch so sich, es geht auch um Entwickeln und dann hat sie einen Freund, der irgendwie so ins, also ins Zeitgenießer jetzt gemacht, also der Roman, ich weiß gar nicht, wann der spielt, aber in den 70ern wurde der veröffentlicht und wird auch zu dem Zeitpunkt ungefähr spielen, ist es so, dass es jetzt zeitgemäßer ist. Also es geht darum, dass er Aufmerksamkeit haben will und was verändern will, aber dann nur die Maschinerie des Unternehmens wird. Und das ist natürlich eine zeitlose Thematik. Die großen Unternehmen, die unsere Individualität und unsere, in dem Fall Zeit, stehlen, damit wir nicht das Leben genießen können, sondern nur deren Entsprechungen entsprechen. Und das ist halt ein großes, großes, großes Thema, was hier in verschiedenen Versatzstücken einfach uns auch gezeigt wird. Allein, was bedeutet es als Kind, Zeit zu verbringen und ähnliches.
Also bis hierhin klingt erstmal alles sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob es noch Abstriche gibt.
Also, lass uns mal auf den Cast gehen, den finde ich nämlich richtig krass.
Ja, das ist wirklich so. Also man muss erstmal nennen, dass erstmal die Hauptdarstellerin Momo wird von Alexander Godal gespielt.
Alexa, genau.
In die Fußstapfen von Radosz Bogl. Die war damals wirklich so ein kleinerer Star durch die erste Verfilmung von Momo geworden. Und in der Bravo gab es dann Poster und so weiter. Und also sie trägt den Film oder trägt ihn nicht, das musst du gleich sagen. Man hat aber auch in kleineren Rollen zum Beispiel David Schütter und vor allen Dingen Martin Freeman sehe ich hier, also eigentlich.
Na, ich würde schon weiter oben ansetzen. Ja. Also Kim Bodnia, finde ich, ist ein wundervoller dänischer Schauspieler, der durch In China essen sie Hunde groß geworden ist. Und dann, was ich überraschender nochmal fand, war Klask Bang, der durch The Square zum Beispiel groß geworden ist, für mich auch mittlerweile ein internationaler Star ist, ja auch Dracula schon für eine britische Produktion gespielt hat. Und dann haben wir natürlich den großen Martin Freeman. Und hier merkt man auch, sondern das ist eine rein deutsche Produktion, aber alle sprechen Englisch. Das ist für einen internationalen Markt ausgerichtet und man hat auch mehr Geld in die Hand genommen, aber man sieht schon, dass es auch eine deutsche Produktion ist, was aber, wie ich finde, sehr sympathisch ist. Nur eben dieser Übertrag der Synchronisation, der nimmt uns ein bisschen, also der schafft auch Distanz.
Also das ist ein kleiner Schwachpunkt, sagst du. Also
die Distanz ist der große Schwachpunkt. Also das muss man, also erstmal um Alexa Goodall, man muss das mal auch wirklich mal kurz zu schützen. Momo ist wie Reinhard, wenn die hier reinkommen würde, würde sie die Hand so auf deinen Arm und du würdest lächeln. Sie würde hier sitzen und würde sagen, ach, ihr seid aber heute hart zu den Filmen. Können wir nicht mal was Nettes über Filme sagen? Also das würde sie nicht so sagen, aber ihr Spirit wäre so. Also sie ist wie so eine, ja, christlich würde man sagen, so eine Jesus-Figur. Aber sie würde, und da brauchst du niemanden besetzen, der groß acten kann, sondern du musst da wirklich, und das ist Radosz Bogl auch im Original, muss man einfach sagen, die haben so Locken und so das Gesicht, das ist alles so wirklich wie die pure Reinheit, die man hier gecastet hat. Man castet hier nicht nach Acting. Und das hat man ja auch wirklich ganz toll gemacht, dass man wirklich der Person wirklich auch glaubt, wenn die hier reinkommt, würde sie eine gute Stimmung verbreiten. Das Problem ist nur, sie muss den Übertrag zu den anderen Figuren machen und wir können die anderen Figuren nur dann wirklich ernst nehmen, wenn sie auch von diesem Spirit erfasst worden sind. Und jetzt muss ich mal zum Original kommen. Im Original funktioniert das wesentlich besser. Da wird doch öfter mal getanzt und mal diese Zugänglichkeit. Und hier merke ich richtig, wie ich eine Distanz habe. Wie ich eine Distanz zu den Figuren habe. Und das Setdesign sorgt dafür. Es ist eine große Distanz. Ich weiß, das soll Richtung Metropolis und keine Ahnung, diese ganzen Sci-Fi-Filme, wo es düster ist. Selbst Tron Ares sind ja von dieser Düsternis der Entwicklung und des Kapitalismus so gezeigt. Da hätte ich mir aber viel mehr diese Mikrokosmos und diese Oase des Kampfes gegen diesen Kapitalismus durch die Reinheit, durch die Schönheit, das ist ja der Gegenpart. Und das schaffen die nicht, weder durch Ausstattung, noch durch Dialoge der Darsteller, noch durch, man hat auch das Gefühl, dass so die coolen Ideen, wie die Schildkröte, wenn sie ankommt, die spricht nicht. Und es geht hier die ganze Zeit um Zeit. Und sie muss der Schildkröte folgen, um zu diesen Martin Freeman Figur zu kommen, um mit der Zeit quasi zu arbeiten. Und das ist eine Verfolgungsjagd. Und du folgst einer Schildkröte. Was für eine geile Entschleunigung für eine Verfolgungsjagd. Ich meine, das ist die zweite große Verfolgungsjagd dieses Jahr. Da muss man sagen, und das ist halt brillant. Und das wird so abgearbeitet und wird gar nicht so in den Film hinein manövriert. Es wirkt nicht organisch. Und deswegen ist das ein sehr distanzierter Film. Und für mich leider auch das, was ein Kinderfilm immer ausmacht, und dann bin ich auch schon fertig mit meiner Kritik, ist ja, dass ich mich verliebe so ein bisschen in die Darsteller, dass ich möchte, dass sie gewinnen, dass ich möchte, dass sie das Böse besiegen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Böse so faszinierend, mit Zeit zu stehen, dass ich mir auch gesagt hätte, ach, naja, dann gehen die halt drauf, wenn die alle nicht verstehen in unserer Gesellschaft, dass es blöd ist, den ganzen Tag aufs Handy zu gucken, vielleicht haben sie es verdient, dann sollen sie assimiliert werden vom System. Vielleicht bin ich da zu hart, vielleicht kann man das Kindern nicht antun, aber vielleicht wäre das die logische Konsequenz, weil wir setzen uns heute damit auseinander. Ich sehe ständig, gestern habe ich beim Fußballspiel gesehen, dass so eine Zwischenwerbung kommt, dass wir mal wieder miteinander reden müssen. Von der ARD. Komplett 3 Minuten mit Kebikus, die dann in die Kamera spricht und ja, wir müssen Zeit. Und wie aktuell dieses Thema ist, aber dafür wird es nicht aktuell genutzt und wird es vor allem nicht ernst genommen, sondern man verlässt sich auf das gute Buch aus den 70ern, was gut ist, was stark ist, aber hat er nicht die Kreativität besessen oder die Großartigkeit eines Drehbuchautors, Regisseur, der hier die Feinheiten rausarbeitet und sie wirklich zeitgemäß gestaltet.
Also, das sagt ja eigentlich schon sehr viel und kann man auch nochmal festhalten. Also, wenn ich so richtig raushöre, dann lieber nochmal die originale Verfilmung vielleicht anschauen.
Oh, die 80ern. Ist so charmant. Ich meine,
auch Mario Adorf ja mit dabei.
Ja, aber die Rolle, also Mario Adorf hätte gar nicht mitspielen müssen. Also, diese Figuren hat man hier auch ein bisschen gerafft. Finde ich auch clever beim neuen Film, weil man merkt richtig, dass man im Film nicht die Zeit hat, alle diese Figuren zu machen. Aber was dieser Film hat, das komplette Finale, die tanzen einfach. Da hast du, es ist warm, es ist freundlich, das Böse wurde besiegt und du tanzt und ich möchte, dass man aufsteht und dann mit diesen Menschen, die einfach sich gehen lassen und auch ein bisschen Kinder ihrer Zeit sind, das fehlte mir in den neuen Filmen, nämlich dieser Zugang zur Kindlichkeit, zur Unbekümmertheit. Und das ist ja der Schlüssel, warum wir unser Leben wieder akzeptieren oder vielleicht mehr genießen können. Und das fehlte mir einfach bei der neuen Version. Da würde ich sagen, lieber die alte Version.
Lieber die alte Version schauen, also
Momo. Oder viel besser das Buch lesen. Ist ja, auch nicht so dick, wir haben es zu Hause stehen.
Wir sagen ja immer Vorsicht vor diesen klassischen Literatur- oder Buch-Film-Vergleichen, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich wirklich so, dass man das Buch einfach lesen sollte, Momo.
So toll.
Ja, weil dazu tolle ist Ideen. Die Geschichte zu gut. Und das kann man vielleicht mal festhalten, dass im Grunde der Film, du hast ja gesagt, für den internationalen Markt gemacht ist. Das kann funktionieren, aber wir haben ja manchmal so Beispiele, wo wir denken, naja, man sieht den Film an, er soll auf allen Märkten funktionieren und dann setzt man sich so ein bisschen zwischen die Stühle. Das kann funktionieren, weil ich muss immer zuerst an Bernd Eichinger denken, der zum Beispiel die unendliche Geschichte in den 80ern als Verfilmung reingebracht
ganz
hat. Und da war es ja auch so,
Niveau.
Da hat man auch einen deutschen Regisseur genommen, ja, Wolfgang Petersen damals.
Danke, der hat vorher das Boot gemacht und nicht Vorstadt Krokodile 3 und 4. Also da muss ich wirklich auch mal
Christian
sagen.
Christian Ditter, um ihn mal zu nennen, hat jetzt die Neuverfilmung von Momo gedreht und ist eben nicht Wolfgang Petersen. Und dann damals bei Unendliche Geschichte hat man trotzdem noch die Liebe zum Stoff gemerkt. Also der fühlte sich organisch an.
Ja, der war auch hart und alleine die Animation, das war nicht computeranimiert, das war mit Liebe in den Babelsberger Filmstudios gemacht und das ist
die Bavaria.
Bavaria
konnte man damals noch nicht hin.
Bavaria, natürlich war ja Westdeutschland, ich nehme alles zurück, bevor es hier wieder einen Shitstorm gibt. Genau, aber das ist einfach der Unterschied und ich wünsche mir einfach, wir haben das auf dem Goldenen Spatzen auch so gehabt und da möchte ich kurz mal, wir haben diese hervorragenden Handwerker. Wir haben ja auch diesen Animations hier Heidi gesehen. Wir haben wirklich diese, da kannst du nichts kriddeln. Aber was denen fehlt, ist Seele. Und die Frage ist, warum schaffen wir Deutschen es nicht, oder warum wird es oftmals leider nicht geschafft, die Seele in den Film zu bringen? Und das ist einfach der Unterschied zwischen einem Regisseur und einem Handwerker. Und ich möchte Herr Ditter nicht zu nahe treten und vielleicht ist das ein hochgradig kreativer Mensch, der einfach nur wieder irgendwelche 25 Förderer hatten, die ihn alle reingequatscht haben. Kann ja auch sein. Aber an sich muss man doch irgendwie, wenn man das Buch liest, auch mal weinen oder mal traurig sein. Und das schaffen die nicht. Die sind nicht ehrlich genug zu sich. Und in der Regie habe ich das Gefühl, uns auch den blanken Nerv mal zu geben und auch ungewöhnlich zu inszenieren. Da wünsche ich mir einfach wieder mehr Mut.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass wir jetzt mal kurz innerlich Luft holen.
Und na gut.
Da kommt Johnny Greenwood uns gerade
um
gut daher um die Ecke. Sehr wahrscheinlich wird er mindestens für den Oscar nominiert werden für seine Filmmusik zu One Battle After Another. Und er wird die wahrscheinlich auch bekommen. Wir hören ein Stück aus One Battle After Another. Ein ganz kleines, unauffälliges Stück, Mean Alley. Thank you. sehr, sehr ruhige Musik von Johnny Greenwoods. Mean Alley heißt das Stück aus dem Film One Battle After Another, für uns einer der Filme des Jahres, mit Leonardo DiCaprio, Sean Penn und Benicio del Toro in den Hauptrollen. Und wir sind aber jetzt gedanklich, Patrick, so ein bisschen bleiben wir bei unserem ganz jungen Publikum, ja, bei den Kindern, ja, dieser Welt. Und wir haben eben schon über Momo, die Neuverfilmung, gesprochen und festgestellt, naja, muss man nicht unbedingt schauen, lieber die ältere Verfilmung anschauen oder gleich das Buch von Michael Ende lesen, mhm, aus den 70er Jahren, was aber sehr, sehr zeitgemäß ist durch das Thema Zeit. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Kinderfilm, da muss ich mich erstmal aufklären lassen, wir müssen auch wieder mal so aufdröseln, Bluey. Die Küchenspaß-Kollektion, und Bluey basiert auf einer australischen Animationsserie, genau, die vor 7 Jahren das erste Mal ausgestrahlt wurde. Jetzt musst du aber erstmal verraten, wer eigentlich Bluey ist und was eigentlich da passiert und was vor allen Dingen auch im Kinofilm dann passiert.
Genau. Bluey, ich habe mal Blue Eye gesagt, ich habe das nämlich auch empfohlen bekommen, und ich muss ganz kurz sagen, mir hat das ein anderer Vater gesagt, du, guck dir das an, das kannst du mit deinem Kind gucken. Mein Sohn ist aber ein bisschen älter mittlerweile und die ist ja ab 0 frei gewesen, deswegen sind wir da nicht irgendwie drin gewesen. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt läuft das Ding im Kino und jetzt guckst du es dir mal an. Weil die kann nicht sein, dass die Kritiken auch Auszeichnungen diese Serie gekriegt hat, und ich wusste das nicht. Bluey ist ein, ich glaube, 6-jähriges Mädchen, hat noch ein kleineres Schwester, die Bingo halt, und halt Mom und Dad. Und das sind anthropomorphe Bluehehler-Hündin ist es. Also, was damit gemeint ist, habe ich keine Ahnung. Im Grunde genommen, also vermenschlichte Hunde sind das, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und diese Küchenspaß-Episode sind, dass man in diesen 59 Minuten, das Licht wird auch nicht ganz gedämmt, also es ist quasi eine leichte Heranführung auch für kleinere Lebewesen auf diesem Planeten, also Kinder, die sich das angucken können. Es ist wahnsinnig unaufgeregt, und es werden quasi, die gehen immer 7 bis 10 Minuten, diese Episode, und hat auf 60 Minuten quasi dann, das sind dann 6 Folgen, sag ich mal, 7 Kurzgeschichten erzählt. Und wir kriegen, das ist immer Anthology, das heißt immer, jede Geschichte ist abgeschlossen, und es gibt dann immer ein Thema, wie zum Beispiel ein Kuchenbacken oder bei den, es gibt eine Folge, die Freunde hatte ich noch zu Besuch, ich habe gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr gucken, und die hatten noch Empfehlungen im Kopf, da saßen plötzlich erwachsene Männer abends auf der Couch und haben sich Folgen rausgesucht, die darüber beschreiben. Und das Besondere ist, diese Alltagssituationen werden unfassbar beidseitig uns gezeigt. Klar haben wir als Identifikation Bluey und folgen wir denen. Aber die Eltern, das ist, man muss sich das vorstellen, das könnte wirklich jeden Tag passiert das an Frühstückstischen. Jeden Tag passiert das irgendwo im Wohnzimmer. Es geht um Aufräumen, es geht ums Klarkommen, um Verständnis, um Egoismus. Es geht um so viel, aber auch von den Eltern. Und ich saß so da, und die erste Szene, ich muss die beschreiben. Ja, wir machen das jetzt hier, und es geht darum, ja, wir kochen jetzt für euch, und die Eltern haben natürlich nie Zeit füreinander. Großes Thema, das ist eine Serie ab 0. Eltern haben keine Zeit, weil sie plötzlich Kinder haben, und die gehen nicht mehr abends weg, weil einer muss immer zu Hause bleiben. Und dann geht's so, ja, wir kochen für euch und machen euch einen romantischen Abend und bereiten was vor, und die Eltern gehen so dahin, und dann sagt der Vater, na, heute zeige ich dir aber nochmal schön was Romantisches. Und ich dachte mir, holy moly, was passiert? Der redete ganz eindeutig von Sex. Und da habe ich mir gedacht, aber so, das versteht kein Kind auf diesem Planeten. Niemals, also man kann jetzt nicht, muss man jetzt sagen, oh, ist das eine frivole Serie, die alles wird. Nein. Das ist alles komplett, der kann auch genauso meinen, oh, endlich haben wir mal 5 Minuten für uns. Es werden überforderte Eltern gezeigt. Ohne Frage. Die sind wirklich, ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn man Kinder hat, ist man froh, wenn man 5% am Tag an den Zweikämpf, an den Zankereien gewinnt. 95% gewinnen die Kinder, und man versucht deeskalativ zu sein. Modern, kritisch, das kann man alles. Diese Serie macht das so unaufgeregt, dass man das ohne Probleme gucken kann. Also wenn man sagt so, ja, mein Kind ist jetzt aber schon 8, würde ich sagen, ist zu klein. Aber wenn man jetzt sagt so 5, 6, und man hat noch ein Gespür für sanfte Unterhaltung, gucken, und als Elternteil zieht man so viel daraus. Es ist fast, ich saß so da und ich musste ganz oft lachen. Mein Sohn musste auch ganz oft lachen. Weil wir an unterschiedlichen Stellen natürlich gelacht haben, aber ich fühlte mich so abgeholt von dieser Serie, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich sagen kann, das ist eine richtige Empfehlung auch für Eltern.
Also von der Serie abgeholt und auch von dem Kinofilm jetzt.
Naja, der Kinofilm sind ja nur Episoden, habe ich ja gesagt. Also
deswegen.
Es ist, du sitzt da, du hast 59 und das reicht auch. Du hast so viel Stoff, um danach darüber nachzudenken, und mein Sohn hat wirklich schallend gelacht, also selbst wir erwachsenen Männer, ich kann es nicht leugnen, haben gelacht, weil das so, das ist irgendwie, wenn eine Metapher keinen reellen Grundlage hat, keinen Zugang hat, ist die Metapher sinnlos. Dann funktioniert sie nicht. Dann kann sie noch so stilbildend sein und reißender Fluss heißt jetzt für die Vergänglichkeit des Lebens. Ja, aber wenn sie keinen reellen Bezug hat, alles hier drin, an dieser Metaphorik, dass Hunde miteinander klarkommen, ist realistisch. Das sitzen nur Leute, die eigentlich Arthros-Dramen geschrieben haben und gesagt, ja, das können wir nicht so bringen. Lachen, lassen wir das mal so ein bisschen verspielter irgendwie machen. Auch schwarze Pädagogik sehe ich hier drin. Und das ist wirklich beeindruckend. Es gibt 154 Folgen. In 3 Staffeln kann man wirklich ohne Probleme mal 2 Folgen abends gucken. Das gibt es in Deutschland bei einem großen Anbieter. Ich sag mal den Namen nicht, ist gerade verpönt, weil sie Jimmy Kimmel rausgeschmissen haben und jetzt wieder zurückgeholt haben. Aber das gibt es auch auf YouTube, gibt es ein paar Folgen. Schießen wir mal dagegen. Kann man vielleicht auch erstmal reingucken oder man geht ins Kino.
Also deswegen, die Kinomariante ist im Grunde wie so ein bisschen so ein Teaser dann für die Serie, ne, indem man eben die Folgen dann
aneinander der müsste auch nicht länger, und ich glaube, das würde auch, um die Tiefe der einzelnen Themen zu erreichen, würde ein Film auch nicht funktionieren. Deswegen, und wer sagt so, ach, ich weiß nicht, was ich als erstes mit meinem 6-jährigen Kind mal gucken soll, dann lieber hier reingehen. Also dann ohne Frage, ich sag ja immer, Kino eigentlich erst ab 6, vorher sollte man nicht gehen, 5, wenn man gut medial aufgestellt ist, aber wenn, dann sowas.
Sagt Patrick über Bluey. Die Küchenspaß-Kollektion, wo man einfach diese australische Serie mal kennenlernen kann, und das Ganze läuft im Cinestar in Erfurt, du hast ja ganz gut beschrieben, also offenkundig gut für Eltern, aber man kann auch mit den 5-, 6-, 7-jährigen Kindern reingehen.
Also auch zu Hause würde ich, aber auch runter, würde ich auch auf 4 noch runtergehen, aber da muss es wirklich begleitet werden. Also und kognitiv auch ein bisschen was vorhanden sein, aber das wissen ja Eltern hoffentlich selber, wie weit ihr Kind ist.
Wir hören jetzt noch einen Song von Tears